Herzlich willkommen zur 25. Folge von Zugehört, der Podcast des ZMSBW aus Potsdam. Mein Name ist Heiner Möllers und ich spreche heute mit Dr. Philipp Münch, Historiker und Politikwissenschaftler hier am Zentrum. Moin, Herr Münch.
Guten Morgen.
Diese heutige Folge widmet sich einem Ereignis, das sich bei den heute über 25-Jährigen sicher als Bild eingebrannt hat. 9/11 verbindet wohl jeder mit den brennenden Türmen des World Trade Centers in New York. Terroristen flogen mit zwei entführten Passagiermaschinen in diese Türme hinein und setzten sie so erst in Brand. Nach wenigen Stunden stürzten beide Türme ein. Fast 3000 Menschen kamen dabei ums Leben. Auf einer Wiese in Pennsylvania stürzte eine weitere Maschine ab, nachdem die Passagiere versuchten, die Flugzeugentführer zu überwältigen. Das Ziel dieser Terroristen war das Kapitol in Washington. Hier starben 44 Menschen. Und eine vierte Maschine stürzte am Morgen des 11. September in Washington in das Pentagon, das Gebäude des US-Verteidigungsministeriums. Hier kamen 189 Menschen ums Leben. Diesen Ereignissen folgte der erstmals erklärte NATO-Bündnisfall. Und Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte am Folgetag vor dem Bundestag gegenüber den USA die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands. Und die USA und ihre Verbündeten führten den War on Terror in Afghanistan, wo das Terrornetzwerk Al-Qaida seine Basis hat. Der 11. September jährt sich damit schon zum 20. Mal. Wieso, Herr Münch, befassen Sie sich jetzt wieder damit?
Ja, das ZMSBW hat ein Projekt begonnen zur Geschichte des deutschen ISAF-Einsatzes in Afghanistan von 2002 bis 2014 unter der Federführung des Forschungsbereichs Einsatz. Ich verfasse in diesem Rahmen den ersten Band, der sich mit den übergreifenden internationalen strategischen Entscheidungen befasst. Das heißt, mit den Entscheidungen, die im Rahmen insbesondere der NATO getroffen wurden, aber vor allem auch innerhalb der USA als der treibenden Nation. In diesem Zusammenhang sind dann auch die Abläufe innerhalb der US-Administration an diesem Tag, dem 11. September 2001, entscheidend.
Über 9/11 sind zahlreiche Bücher und Fernsehdokus entstanden. Gibt es denn jetzt wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder irgendetwas, was für diese Tage bisher noch nicht so richtig bekannt war?
Ja, es gibt momentan, in letzter Zeit sind mehrere amerikanische sogenannte Oral Histories erschienen, die vor allem sich damit befassen, wie zahlreiche normale Amerikaner, also einschließlich unmittelbar Betroffener, diesen Tag empfanden, aber auch höhere Entscheidungsträger dieses Tages. Die Kernquelle ansonsten für die wissenschaftliche Befassung ist eigentlich weiterhin der sogenannte 9/11 Commission Report, also der Abschlussbericht der Untersuchungskommission, der sich in den USA mit den Hintergründen und dem Verlauf dieses Tages befasste. Für diesen hat die amerikanische Regierung viele Quellen zur Verfügung gestellt, deren Freigabe danach vor allem das National Security Archive von der George Washington University in Washington beantragt und die wir deswegen einsehen können. Dann ist vor 3 Jahren sind noch die eingestuften Teile dieses Berichts, die sich mit der saudischen Rolle bei den Anschlägen befassen, nach einer längeren Klage von Hinterbliebenen auch veröffentlicht worden. Dieser Abschluss oder dieser Untersuchungskommission wurden auch 2 Quellen übersandt, die der Abschlussbereich in wenigen Teilen zitierte, die aber erst seit dem letzten Jahr vollständig offengelegt werden und auch von jedem dann eingesehen werden können. Es handelt sich dabei um die handschriftlichen Aufzeichnungen von Steve Cambone, das war der stellvertretende Leiter der Politikabteilung im Pentagon, und von Victoria Clark, die Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragte von Donald Rumsfeld, dem damaligen Verteidigungsminister, war.
Jetzt ist dieser Commission Report, den Sie ansprachen, ja fast 600 Seiten stark. Wir bieten dazu auch den Link auf unserer Website an. Aber was muss man sich unter diesen Quellen vorstellen? Wie sehen die aus?
Ja, also diese Quellen, die ich eben gerade genannt hatte, das sind im Grunde Kopien der Notizbücher der beiden, die diese an dem Tag, am 11. September, eben sehr, sehr eilig handschriftlich vollgeschrieben haben. Man sieht, dass das eben wirklich in großer Hektik an diesem Tag, also wie gesagt, selbst das Pentagon war ja auch selber betroffen, also es brannte in Teilen, sie mussten evakuiert werden und sie haben dann eben sehr schnell und auch mit vielen selbstgewählten Abkürzungen hier protokolliert, was Rumsfeld an diesem Tag gemacht hat, was andere Entscheidungsträger diskutiert haben, haben das auch mit Uhrzeiten versehen, sodass man relativ genau nachvollziehen kann, was hier so an Kernentscheidungen an diesem Tag in der Hektik des Tages so entschieden wurde.
Das heißt, man hat da einen Wust von Zetteln, teilweise handgeschrieben, schwer entzifferbar, mit allen möglichen Hinweisen und Notizen, die irgendwo aufgeschnappt und ventiliert werden.
Genau, also im Umfeld von Rumsfeld, die beiden haben ihn offenbar einen Großteil des Tages begleitet und da haben sie das mitgeschrieben.
Ich muss mal nachbohren. Welchen Eindruck vermitteln jetzt diese Unterlagen über das, was geschehen ist und wie Rumsfeld und seine Umgebung das im Pentagon wahrnehmen?
Ja, also so die wichtigsten inhaltlichen Aussagen würde ich wie folgt zusammenfassen. Also zum einen sieht man, dass eben damals natürlich nicht klar war, ob es jetzt noch weitere Einschläge von weiteren entführten Flugzeugen geben wird. Also diejenigen, die den Tag selber miterlebt haben, können sich vielleicht noch erinnern an die Unsicherheit nach dem Einsturz der Flugzeuge. Außerdem waren weitere nicht identifizierte Flugzeuge damals noch in der Luft. Dementsprechend haben wir da vieles zu der Frage, ob und wie eventuell diese abgeschossen werden können durch die amerikanische Luftwaffe, wer dafür verantwortlich ist, was die Einsatzregeln hier für wären, etc. Das ist für uns eigentlich weniger interessant. Interessanter aus einer sicherheitspolitischen Sicht sind dann eher die Fragen zum einen nach der Identifikation der Täter. Das heißt, wir haben an diesem Tag einen von der National Security Agency, also die amerikanische Einrichtung im Geschäftsbereich des amerikanischen Verteidigungsministeriums, die etwa Gespräche abfangen konnte. Und die NSA hat an diesem Tag ein Gespräch abgehört von einem Al-Qaida-Mann in Georgien mit einem anderen Al-Qaida-Mann in Afghanistan und hat die CIA, die diese Gespräche dann auswertet, hat dann, also das ist dort auch protokolliert, dann eben die Verbindung dadurch hergestellt zu Bin Laden, der sich eben in Afghanistan seit 1996 aufhielt. Mhm. Interessant ist die Position Rumsfelds zu diesem abgehörten Gespräch. Er hat immer wieder die Relevanz und auch Authentizität dieses Gesprächs in Frage gestellt, hat darauf gedrängt, sich doch nicht zu sehr zu versteifen auf Bin Laden, auf Afghanistan, sondern weiterhin breit zu denken. Also hat dann auch immer wieder Irak und den Iran mit ins Spiel gebracht, gesagt, man müsse diese auch mit betrachten als mögliche Täter. Die weitere Spitze des Verteidigungsministeriums hat zudem in dieser Zeit, genau wie Rumsfeld auch, immer wieder die globale Dimension mit ins Spiel gebracht. Also schon an diesem Tag, das sehen wir an den Aufzeichnungen, wurde etwa der Begriff War on Terror oder Annihilation of Terror, wurde hier auch genannt, also ein Begriff, der dann später fallen gelassen wurde, schon diskutiert, anstatt sich eben auf einen Ort zu konzentrieren, also den Ort der Täter. Zudem wurde offenbar bereits die Frage diskutiert, ob man diesen Krieg, von dem man ja dann schon sprach, ob man ihn auch erklären sollte. Also in den Quellen haben wir jetzt keine genauen Ergebnisse dieser Diskussion, aber in anderen Quellen wird deutlich, dass man dann schon recht bald zu dem Schluss kam, dass das eher nicht zweckmäßig sein sollte, weil man auch keinen Vorteil aus einer möglichen Kriegserklärung ziehen konnte.
Das heißt also, Rumsfeld und seine Umgebung, die Spitze im Pentagon hatte klare Vorstellungen darüber, ob es jetzt irgendwie ein regionales Ereignis ist, ob es globale Dimensionen besitzt oder ob diese Anschläge eine noch größere sicherheitspolitische Dimension besitzen könnten.
Genau, also es wurden sicherlich in der Hektik des Tages erst einmal alle Optionen überlegt, auch geprüft, aber wir sehen eben, dass relativ bald schon die Position des Verteidigungsministeriums fest lag. Und zwar schon eben an diesem Tag der Anschläge. Wenn sie auch dann erst später noch wirklich ressortübergreifend abzustimmen war und auch vom Präsidenten dann schließlich auch gebilligt werden musste. Allerdings sehen wir eben daran, dass sich eigentlich diese Position, wie sie sich an diesem Tag eben schon abzeichnete im Verteidigungsministerium, dann letztlich den größten Einfluss in der Regierung als Ganzes haben sollte. Also wie gesagt, das wären dann die Punkte, dass es eben ein globaler Krieg gegen den Terror sein sollte, nicht nur eine Aktion gegen die unmittelbaren Täter von 9/11. Das schien Bush in der Zeit noch zu bevorzugen, dass es eben keine Kriegserklärung geben sollte, dass der Schwerpunkt für das Verteidigungsministerium nicht in Afghanistan liegen würde, sondern eher im Nahen Osten und dort insbesondere im Irak und Iran. Allerdings kam es zu dieser Schwerpunktverlagerung in den Nahen Osten dann erst nach dem Fall der Taliban-Regierung. Das heißt, zunächst waren eben, wie wir alle wissen, dann die Stimmen in der US-Administration stärker, die eben für eine Invasion Afghanistans waren, also darunter auch Bush natürlich als Letztentscheider. So ging es eben zuerst nach Afghanistan und erst später dann 2003 bekanntlich dann in Irak. Ironischerweise war letztlich das eigentlich, was Bin Laden offenbar beabsichtigte.
Das heißt also, er wollte mit seinem Terrornetzwerk diesen Krieg ausweiten.
Ja, also er spricht sehr, sehr viel darüber, dafür, dass Bin Laden genau das wollte. Wir sollten vielleicht erstmal kurz diskutieren, was wir genau über Bin Ladens Absichten wissen. Er ist bekanntlich fast 10 Jahre nach den Anschlägen in Pakistan von amerikanischen Spezialkräften getötet worden. Die Spezialkräfte haben auch dabei alles mitgenommen, was sie vor Ort finden konnten, also zahlreiche Speichermedien und Dokumente hier erbeutet. Die CIA hat diese dann hiernach ausgewertet in den Folgejahren. Sie hat dann 2015 auch schon eine erste Anzahl von Dokumenten dann sogar öffentlich zugänglich gemacht, der wissenschaftlichen Community, und 2017 dann angeblich, also wir können es nicht überprüfen, aber nach eigener Aussage dann auch den Rest veröffentlicht. Ja, also es handelt sich hier allein um 18.000 Textdokumente und erst in diesem Jahr wurde eine Ersterfassung dessen publiziert, also noch gar nicht Auswertung, sondern erst einmal überhaupt eine Erfassung, um wie viele Dokumente, weil es sich dabei auch um Bild und um Filmdokumente handelt, es sich hier handelt. Bis dahin, bis sozusagen all das ausgewertet ist, wobei viel dafür spricht, dass es sich eigentlich um relativ junge Dokumente handelt, also die eher um den Zeitpunkt seiner Ergreifung dann erstellt wurden. Bis dahin müssen wir vor allem auf Zeitzeugengespräche aus dem Umfeld von Bin Laden zurückgreifen. Hier sind vor allem zwei Werke bedeutend. Das eine wäre das von dem ehemaligen australischen Antiterror-Polizeibeamten Lea Farrell geführte Zeitzeugengespräch von einem engen Gefolgsmann Bin Ladens, Mustafa Hamid heißt er, der hatte Bin Laden einen Großteil der Zeit begleitet und diente als eine Art Verbindungsoffizier zu den Taliban. Daneben wäre noch ein Werk zu nennen, das von Kathy Scott Clark und Adrian Levy, zwei Journalisten, geschrieben wurde, die beide die überlebenden Mitglieder der Bin Laden-Familie über die Anschläge und auch die Zeit danach befragt haben.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn man sich das genau überlegt, erscheint es so, als wollte sich Osama Bin Laden mit den USA anlegen. Das ist ja nun irgendwo auch selbstmörderisch, wenn man weiß, zu welchen Handlungen das US-Militär imstande ist. Also nicht willens, sondern welche Fähigkeiten sie besetzt. Es konnte doch kein Ziel von Osama Bin Laden sein, sich selber dieser Gefährdung auszusetzen, oder?
Ja, das scheint in der Tat etwas abwegig. Aber allerdings, wenn wir uns das anschauen im Kontext der sogenannten dschihadistischen Gemeinschaft in Afghanistan, dann erscheint das doch plausibel. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, es sind viele ausländische Kämpfer zur Zeit des sogenannten Dschihads gegen die damalige kommunistische Regierung, die 1978 in Afghanistan die Macht ergriffen hatte, ins Land gekommen, um gegen diese zu kämpfen, dann später auch gegen die Sowjetunion, die diese dann unterstützte. Und unter diesen Gruppen war Al-Qaida nur eine von vielen. Also sie war letztlich in den 90er Jahren, stieg sie zur größten arabischen Gruppe auf, war aber zum Beispiel noch gar nicht die größte ausländische Gruppe. Also ihr Alleinstellungsmerkmal in den 90er Jahren war vor allem, dass sie Botschaften in der internationalen Presse, also etwa bei CNN, positionierte und dadurch sehr bald die Aufmerksamkeit der USA erlangte. 1998 erlangte sie vor allem dann sehr große Aufmerksamkeit, als sie die Anschläge in Nairobi und Dar es Salaam gegen die amerikanischen Botschaften dort finanzierte. Die Anschläge führten zu vielen Toten und die USA vergalten daraufhin diese Anschläge mit Cruise-Missile-Schlägen, also Marschflugkörperschlägen gegen Trainingslager von Al-Qaida in Afghanistan. Mhm. Das führte allerdings dazu, dass sich viele der Dschihadisten dann mit Al-Qaida, die vorher auch verfeindet waren, stärker solidarisierten, dass sie etwas mehr zumindest Zulauf auch bekamen von weiteren Freiwilligen. Auch die Bewohner in der Gegend haben sich offenbar eher stärker mit Al-Qaida daraufhin solidarisiert. Al-Qaida blieb aber gleichwohl weiterhin eher eine nachrangige Gruppe in diesem Lager der internationalen ausländischen Kämpfer. Zum Beispiel im Sommer 2001 hat der Taliban-Führer Mullah Mohammed Omar, für den diese ausländischen Kämpfer kämpften, nicht etwa Bin Laden zum Führer der Dschihadisten ernannt, sondern Juma Namangani. Das war ein Mitbegründer und Führer der islamischen Bewegung Usbekistans. Also das war dort die größte Dschihadistengruppe, eine Gruppe, die gegen das Regime in Usbekistan kämpfte, auch weiterhin das tut und die in Afghanistan Rückzugsgebiete hatte, von den Taliban gewährt bekommen hatte und im Gegenzug die Taliban in ihrem Kampf gegen die Reste der Opposition unterstützte. Ja, und vor diesem Hintergrund spricht sehr viel dafür, dass Bin Laden vor allem durch diesen Anschlag vom 11. September zunächst einmal zumindest die unangefochtene Führerschaft innerhalb dieser dschihadistischen Gemeinschaft erlangen wollte. Also er wollte noch einmal diesen Anschlägen von 1998 toppen und damit auch die Welle der Solidarisierung noch einmal verstärken, die er dann sich davon versprach.
Wenn man sich aber jetzt vor Augen führt, welche Militärmacht die USA sind, welche Fähigkeiten sie besitzen, und berücksichtigt, dass Osama bin Laden sich jetzt ganz konkret gegen die USA wendet, da frage ich mich, wie er sich vorstellte, eine Intervention der Vereinigten Staaten zu überleben. Sie haben gerade gesagt, die Amerikaner haben mit Cruise Missiles Trainingscamps schon bekämpft. Da kann er ja nirgendwo sicher sein.
Ja, also er hat zumindest erstmal zahlreiche Vorbereitungen getroffen. Also aus den Quellen wissen wir, dass er offenbar viele Kämpfer zusammengezogen hat. Also er hat in der Zeit vor den Anschlägen es seinen Mitstreitern verboten, das Land zu verlassen. Er hat auch seine Töchter verheiratet mit vielen Kommandeuren, mit Finanziers, mit Journalisten. Auch das spricht dafür, dass er das vorausgesehen hat. Vor allem aber hatte er da ein Höhlensystem in Tora Bora. Das ist ein Hochgebirgszug südlich von Jalalabad, was auch wiederum südlich von Kabul gelegen ist, hat er zur Verteidigung vorbereitet. Also Bin Laden hatte schon während des antisowjetischen, antikommunistischen Dschihad, hatte er sich als Sohn eines Bauunternehmers, der auch selber in dieser Branche arbeitete, darauf fokussiert, dass er eben solche Höhlensysteme anlegte, solche Verteidigungsstellungen für die Mujahedin, wie sie damals genannt wurden, baute. Deswegen kannte er sich da relativ gut aus. Und ein großer Erfolg der Mujahedin im Kampf gegen die Sowjets war die sogenannte Schlacht von Jaji im Jahr 1987. Hier hatten die sowjetischen Streitkräfte mit einer eher schlecht geplanten Luftlandeoperation versucht, die dort in einem Tunnelsystem verteidigenden Mujahedin zu bekämpfen. Und diese hatten das aber relativ auch mit Unterstützung unter anderem von Al-Qaida und anderen ausländischen Gruppen geschafft, diese Luftlandeoperation erfolgreich abzuwehren. Also das war ein sehr großer, auch moralisch dann nochmal überhöhter Erfolg, den er anscheinend dann noch einmal wiederholen wollte 2001.
Und dabei hat er eben dann die amerikanischen Fähigkeiten ganz deutlich unterschätzt.
Ja, offenbar sind es nicht nur westliche Generäle, die stets versuchen, den letzten Krieg noch einmal zu kämpfen, sondern eben offenbar war dies auch der Fall im Lager von Al-Qaida. Also man hat sich sehr fokussiert auf die eigenen Erfahrungen, auch die Taliban im Kampf gegen die Sowjetunion und hat dabei übersehen, dass mittlerweile die Zeit weitergegangen ist, dass die NATO-Streitkräfte in den 80er Jahren, ausgehenden 70er Jahren, gerade im Bereich der Luftnahunterstützung Fähigkeiten entwickelt hatten, die die Sowjetunion nicht mehr erlangt hat, also insbesondere Präzisionsschläge. Und schließlich sollte es dann auch bei dem Krieg eigentlich so sein, dass anhand dieser Fähigkeiten der USA jegliche offene Operation der Taliban und verbündeten Kämpfer eigentlich aus der Luft sehr leicht zerschlagen werden konnte. Als Ergebnis aber war es tatsächlich so, wie Osama bin Laden das beabsichtigt hatte, dass Al-Qaida dann nach diesen Anschlägen und der amerikanischen Reaktion, also der Invasion dann, die am 7. Oktober 2001 dann schließlich begann, tatsächlich zur unangefochtenen Führungsrolle aufstieg. Allerdings zu dem Preis, dass sie eben auch sehr, sehr starke Verluste erlitt und letztlich dann auch eigentlich den Großteil ihrer Basis in Afghanistan. Und so können wir eigentlich auch sehen, dass bereits vor der Tötung von Bin Laden, 10 Jahre später, 2011, Al-Qaida nach der allgemeinen Bewertung schon sehr, sehr viel von der eigenen Bedeutung wieder verloren hatte. Wenige Jahre später, dann nach seinem Tod, dann ja auch ganz offenbar in der Bedeutung vom Islamischen Staat dann weitestgehend verdrängt wurde.
Also wenn ich jetzt Ihre Ausführungen zu den Planungen und zum Verständnis von Bin Laden gehört habe, dann habe ich so den Eindruck, die ganzen Verschwörungstheorien, die mit 9/11 oder seit 9/11 jetzt auch transportiert werden, dass also westliche Geheimdienste diese Anschläge geplant und umgesetzt hätten, dann ist das so eine Mischung zwischen absurd und Unsinn, etwas, worauf Sie nicht weiter eingehen werden.
Ja, also ich halte es in der Tat für abwegig, diese Thesen. Das ist ganz interessant. Also ein Teil davon bezieht sich auf bautechnische Fragen, die ich jetzt als Historiker, Politikwissenschaftler nicht beurteilen kann. Aber andere beziehen sich ja eigentlich Großteil dann auf das Handeln der amerikanischen Behörden vor und nach den Anschlägen. Und interessanterweise gehen anscheinend diese Verschwörungstheoretiker aus von dem sehr, sehr staatsgläubigen Denken eigentlich, weil sie sehen die zahlreichen Friktionen, auch Misserfolge der amerikanischen Behörden und gehen dann davon aus, dass das kann eigentlich nur eine Verschwörung sein, das kann so nicht als normales Ergebnis dabei herausgekommen sein. Aber tatsächlich, wenn man sich Behördenhandeln ansieht, dann sind Ressortkonkurrenz, also etwa FBI und CIA waren ja eigentlich den Attentätern oder einigen davon eng auf den Fersen, aber weil die Informationsübermittlung zwischen beiden Behörden nicht wirklich funktionierte, ist das im Sand verlaufen. Auch verantwortungsscheu in höchsten Positionen, also am 11. September etwa ging es um die Frage, wer die Entscheidung trifft über den Abschuss von zivilen Flugzeugen, die eventuell gehijackt wurden. Friktionen in ungeplanten Stresssituationen sind eigentlich nicht ungewöhnlich, sondern sind eher eigentlich typisch, wie gerade die Organisationsforschung zeigt. Außerdem bin ich letztlich überzeugt, dass eine so umfassende Vertuschung, die dafür notwendig war, sind ja zahlreiche Behörden dann auch nach diesen Verschwörungstheorien damit mit beteiligt gewesen, nicht ohne Leaks, also nach außen dringende Informationen möglich wären.
Also es bleibt spannend. Sie werden das demnächst alles in Ruhe beschreiben. Allgemein kann man vielleicht feststellen, Terror einzuhegen oder zu bekämpfen ist ein sehr mühseliges und beinahe aussichtsloses Unterfangen. Sie haben ja gerade auch schon erwähnt, Al-Qaida ist weniger aktiv, aber der Islamische Staat ist als neue Potenz dann wieder aufgetreten. Ich danke Ihnen erstmal für die Erklärung. Da war einiges dabei, wo man weiter schauen und recherchieren kann und muss. Und nicht zuletzt bieten wir dann eben auf unserer Website noch ein paar weiterführende Hinweise zu weiterführenden Quellen an. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein, wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund. Es grüßt aus dem ZMSBW Ihr Heiner Möllers. Auf Wiederhören.